Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Am 19. August 1991 hält die Welt den Atem an. Panzer rollen in die Moskauer Innenstadt und postieren sich auch vor dem Parlamentsgebäude der russischen Sowjetrepublik. Die Nachrichtenagentur TASS meldet, dass der Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, wegen Krankheit von seinem Amt entbunden sei. Es ist der Moment, in dem zu befürchten ist, dass der 1989 begonnene Freiheits- und Demokratisierungsprozess in Europa gestoppt wird und sich die Kommunisten zurück an die Macht putschen. Dann kommt es zu jener berühmten Szene, als der Präsident der russischen Sowjetrepublik, Boris Jelzin, auf einen Panzer steigt und es ihm mit Hilfe eines Radiosenders gelingt, diesen Putsch zu vereiteln. Was diese historische Begebenheit mit Kirche in Not und mit der Botschaft von Fatima zu tun hat, berichtet uns heute und in der nächsten Sendung der ehemalige Direktor des brasilianischen Büros von Kirche in Not, José Correa. Die Fragen stellte ihm Karin Maria Fenbert.
José Correa, hatten Sie einen guten Flug von Sao Paulo?
Yes, it was a
ja,
long
natürlich,
flight.
Es war ein sehr langer Flug.
Jetlag,
und ich habe noch einen Jetlag, aber ich bin sehr froh, dass ich hier sein kann. Ich bin natürlich glücklich, hier zu sein. Erstmal, weil ich hier bei meinen Brüdern und Schwestern bin von Kirche in Not, die ich sehr lieb habe und die wirklich ein ganz wichtiger Teil meines Lebens sind. Und zweitens bin ich froh, dass ich in Deutschland bin. Deutschland mag ich sehr gern und insbesondere hier, dass ich hier in Bayern bin, weil ich Bayern doch sehr bewundere.
Das ist doch eine sehr artige Antwort. Ja, meine Damen und Herren, José Correa, mein ehemaliger Kollege, er ist der ehemalige Direktor unserer nationalen Sektion in Brasilien, seit Ende November endgültig mit vielen Verlängerungen in den Ruhestand, wenn auch nicht vor dem Herrn. Wie sind Sie zu Kirche in Not gekommen?
Das war eigentlich sehr einfach. Also es war natürlich ein Werk Gottes. Ich hatte mich entschlossen, den verfolgten Katholiken und den verfolgten Christen in der Sowjetunion zu helfen, nachdem ich einmal dort gewesen war. Und ich hatte gesehen, was dort passiert war. Und das hatte mein Leben komplett verändert. Und ein Priester, der in Brüssel war, der sich selbst, der sein Leben dem verschrieben hat, den russischen Christen zu helfen, das war der Pater Anthony, hat gesagt, geh zur Kirche in Not, das sind diejenigen, die wirklich helfen, die den verfolgten Christen in allen kommunistischen Ländern helfen. Geh dahin, erzähl ihnen von deiner Idee und die werden dich auch unterstützen. Und ich bin dann dorthin gegangen und ich habe gefragt, also ob sie eine Stiftung unterstützen könnten, eines christlichen Senders in Russland. Und das war noch in der Sowjetunion, das war immer noch der eiserne Vorhang dort. Und die Kirche war immer noch verfolgt. Und wir hatten die Idee, natürlich einen Sender im Westen zu installieren und dann dort ihn zu übertragen. Und die Anfragen, die wir erhalten hatten, waren von Moskau, von und auch von Litauen. Und die hatten gesagt, die beste Hilfe, die wir haben könnten, ist, wenn ihr uns das Wort Gottes schickt. Natürlich brauchen wir Medizin. Wir brauchen so viele verschiedene Dinge der Hilfe. Aber das Wichtigste für uns, die wichtigste Hilfe zum jetzigen Zeitpunkt, ist, das Wort Gottes hören zu können. Und ein Radiosender bot eben diese Möglichkeit. Wir haben dann Veröffentlichungen rübergeschickt in der Sowjetunion. Und das war natürlich verboten. Das Beste war, einen Radiosender einzurichten.
Herr Correa, wie kam es denn dazu, dass Sie sich für Russland interessierten? Können wir noch mal einen Schritt zurückgehen? Was ist passiert, dass Sie plötzlich in Russland als Brasilianer helfen wollten?
Das war eine Geschichte, die mein Leben komplett geändert hat. Ich bin ein Journalist von meinem Berufsausbildung her. Also 1985 war ich in der Sowjetunion und die Kirche war damals immer noch verfolgt und meine Idee bestand darin, zu sehen, wie die einfachen Menschen dort leben, wie die politische Situation, die wirtschaftliche Situation des Kalten Kriegs ist. Aber es wurde sehr wenig geschrieben, wie die normalen Menschen die Dinge betrachten und wie sie mit dieser Situation umgehen. Und sehr wichtig war es für mich, zu sehen, wie Christen dort gelebt haben in dieser Gesellschaft und welche Religion verfolgt war. Und dann habe ich gesehen, insbesondere die katholische Kirche, die verfolgt wurde. Und ich wollte diese Menschen interviewen und sehen, wie sie lebten. Und in Litauen habe ich hier also eine Organisation gehabt, Caston College, und die mich empfohlen haben, die mir Christen zugeführt haben. Und ich habe einen jungen Mann interviewt, der von einem Konzentrationskampf zurückgekommen war aus Sibirien und der kaum überlebt hatte. Es ging ihm sehr schlecht und das Einzige, was er begangen hatte, dass er mit anderen Menschen von seiner Universität zusammengekommen war, um den Rosenkranz zu beten und um auch das Evangelium des Tages zu diskutieren. Und sie flogen auf und er wurde festgenommen und 5 Jahre Konzentrationslager verurteilt. Und das war dann schon ein Verbrechen. Er wurde ganz schrecklich gefoltert. Er wurde geschlagen mit einem Hammer, auf die Knie geschlagen. Er konnte nie mehr wieder normal laufen. Er wurde, und die Menschen dort in Litauen hat gesagt, geh dahin, interview ihn, der kann dir am besten sagen, wie die Situation ist der verfolgten und bedrängten Christen. Und seine Mutter hat die Tür aufgemacht, der Wohnung in Vilnius war das in der Hauptstadt. Und als ich erklärt hatte, dass ich mit ihm sprechen möchte, dass ich mit Julius Sasnauskas sprechen wollte, hat sie ganz schnell die Tür wieder zugemacht, hauen Sie hier ab, ich möchte Sie hier nicht sehen. Und dann habe ich mir gedacht, wo kommt denn diese Reaktion her? Ich bin dann nach unten gegangen und habe gedacht, was ist denn hier passiert? Warum diese brutale Reaktion? Also sie hatte absolut Panik, als sie mich gesehen hat, um Gott, ein Journalist. Und dann habe ich gehört, dass ein junger Mann das Gebäude verlassen hatte, mich dort gesehen hat und gefragt, wer sind Sie denn? Und ich konnte dann endlich erklären. Und ich habe gesagt, dass ich von Caston College komme. Und dann hat er gesagt, sie hätten nicht einfach so hierher kommen. Das ist sehr gefährlich für ihn und auch für die Familie. Sie sind auf der schwarzen Liste des KGB, des sowjetischen Staats. Und wenn dann noch ein ausländischer Journalist hierher kommt, dann ist es sehr gefährlich für sie und auch für jemand anderen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie kann ich ihn denn dann kontaktieren? Hat gesagt, aber schreiben Sie bitte nichts über ihn. Er kann mit Ihnen sprechen, wenn Sie wirklich versprechen, dass Sie nichts darüber schreiben, weil das sehr schwierig ist für seine Situation, die sowieso schon sehr prekär ist. Und eben, was eben diese ganze Folter anbelangt im Konzentrationscamp und nur, weil er gebetet hatte. Ich habe dieses Versprechen abgegeben. Wir haben uns dann in einem Wald getroffen, also wie in diesen Spionenfilmen, die man so sieht, wo ein Mädchen kam, also Ende der Straße und hat mich dann mitgenommen. Ich hatte dann ein Passwort zu sagen, damit sie mich erkannt hat. Und dann hat sie mich zu dem Wald gebracht, außerhalb der Stadt. Und ich bin dann dort angekommen. Da waren 2 Menschen da, Julis Sasnauskas und eine Dame, die also auch festgenommen war. Sie war die Gründerin einer geheimen Kongregation. und die auch verfolgt worden war. Und die, ihre Kirche wurde radikal geschlossen werden. Und sie hat eben dann begonnen, Apartments anzumieten, wo sie gemeinsam kommuniziert haben. Das waren Arbeiter, die in einer Fabrik zusammengearbeitet haben und haben sich dann dort in diesen Wohnungen getroffen, ganz geheim, einen Priester eingeladen, der dann, Sister Julie war der Name, das war der Priester, der dann die Messen zelebriert hat. Und ich habe dann gesprochen und diese Schwester ich habe eine Schwester getroffen, die Schwester, die hieß die Schwester des Lächelns, weil sie wirklich die Höllen des Konzentrationslagers durchlebt hatte und überstanden hatte. Und sie war diejenige, die im Konzentrationslager immer noch ein Lächeln auf ihrem Gesicht hat und viele zum Glauben gebracht hatte. Wir sind dann zu ihr auch gekommen. Und dann hat Julius gesagt, es tut mir leid, ich muss jetzt also gehen, weil diese Gruppe, die ich hier in der Universität treffe, mit der ich den Rosenkranz bete, diese Gruppe hat weiterhin für mich Gebet, den Rosenkranz gebetet. Die treffen sich gleichzeitig im Wald, um den Rosenkranz zu beten. Aber wir treffen uns geheim, wir bringen niemand hin. Aber ich sagte, Julius, ich verstehe nicht. Julius, Sie haben das wirklich alles erlitten aufgrund dieser Gebetsgruppe. Sie kommen aus dem Gefängnishaus. Das Erste, was Sie machen, dass Sie die Gruppe wieder kontaktieren und wieder Teil davon werden. Haben Sie keine Angst vor der Folter? Hat er gesagt, nein. Ich bin Katholik. Wir Katholiken sollen keine Angst haben vor den Feinden unserer Kirche, weil Gott bei uns ist. Ich habe gesagt, natürlich ist Gott bei Ihnen, aber Sie wurden ja auch gefangen genommen, Sie haben gelitten. Und da hat er gesagt, ich kann Ihnen erklären, wie wir damit umgehen. Vielleicht in Brasilien kennen Sie keine Verfolgung und vielleicht wissen Sie nicht, wie Sie damit umgehen sollen. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Was mir passieren könnte oder anderen Katholiken passieren können, die ihre Pflicht erfüllen, um das Wort Gottes zu verbreiten. Sie können mich festnehmen und sie können mich foltern und sie können mich töten. Vor der Welt ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Aber durch die Augen eines Christen kann ich sagen, dann werde ich ein Märtyrer. Dann gehe ich ganz direkt in den Himmel. Dann bin ich ein Vorbild für meine Kollegen, für meine Familie in der Kirche. Ich werde ein Märtyrer sein. Ich habe mein Leben für Christus aufgegeben. Und das ist wunderbar.
Okay, Jose Correa, ich kann Sie gut verstehen.
Der Glaube in Russland und die Botschaften von Fatima ist heute das Thema bei Weltkirche aktuell. Zu Gast beim Treffpunkt Weltkirche 2015 war José Correa, ein brasilianischer Journalist und ehemaliger Leiter des Büros von Kirche in Not in Brasilien, der in Russland seine persönliche Bekehrung erfahren hat.
Sie haben ein ähnliches Zeugnis erlebt, wie das, was wir vorhin von Father Douglas Basi gehört haben.
Yes.
Sie sind dann also zur Kirche in Not gegangen, um nach einem Sender zu fragen. Wie ist es Ihnen denn mit der Anfrage ergangen bei Kirche in Not? War das Pater Werenfried oder war das Frau Willemsen oder auf wen sind Sie da getroffen?
Es war sehr interessant, das ist die Person hier, die in der ersten Reihe sitzt, die Frau Willemsen. Sie war die Generalsekretärin zur damaligen Zeit. Und sie hat dann den Pater Werenfried gerufen und wir hatten miteinander gesprochen. Es war sehr interessant. Sie und Pater Werenfried sagten, was Sie uns sagen, das klingt sehr interessant, ist wahrscheinlich sehr wichtig, auch einen katholischen, christlichen Sender in der Sowjetunion auszuschalten. Aber wie können wir wissen, dass es nicht nur ein Traum ist, dass Sie einen wunderbaren Traum haben? Und wir wissen nicht, ob das das ist, was Gott will. Und das ist etwas, was sehr viel Geld kostet und sehr kompliziert ist, einzuführen. Können wir das machen? Weil wir müssen natürlich auch Russen haben, die dann Programme erstellen, schöne Programme erstellen für die Russen. Finden wir solche Menschen? Ich habe gesagt, das weiß ich leider nicht. Also ich habe überhaupt keine Idee. Sprechen Sie Russisch? Über kein einziges Wort. Kennen Sie Menschen dort? Ich habe gesagt, eigentlich nur ganz kurz. Ich war auf einer kurzen Reise dort. Verstehen Sie die Situation, die Sie dort vorfinden? Sind Sie ein Experte auf dem Gebiet Russland? Sagt er, nein, überhaupt nicht. Und dann hat er gesagt, dann machen wir das Folgende. Wir werden Sie über 6 Monate hinweg unterstützen. Sie suchen nach einem Team, das den Sender aufbaut, wenn Sie ein Team finden, in 6 Monaten. Und dann werden wir beginnen mit der Radiostation und dann werden wir noch Unterstützung und Support finden. Und ansonsten ist es nur ein wunderbarer Traum und wir werden dann weitermachen. Und das war das, was der Pater Werenfried gesagt hatte. Ich muss das jetzt abkürzen, weil sonst höre ich nie auf zu reden. Und dann haben wir Russen gesucht und es war natürlich sehr schwierig, weil die Russen, insbesondere russische Christen, möchten natürlich nicht zu einem Journalismus gehen. Sie sagen, also nur Mitglieder der kommunistischen Partei können Journalisten werden, also weil ansonsten war man eben nicht zuverlässig. Und im Westen konnte ich niemanden finden. Und dann eines Tages kam dieser Priester, also der sich um die Russen in Brüssel gekümmert hat und hat gesagt, Sie kommen ja nach Brüssel, um Verwandte zu besuchen. Er hat mich mitgenommen und hat mich zu einer russischen Frau mitgenommen und hat gesagt, geh zu dieser Frau und sprich mit ihr, das ist sehr wichtig. Das war eine junge Dame, hat das Paket übernommen. Ich habe dann auf Wiedersehen gesagt und ich war schon am Weggehen. Und da hat sie gesagt, Marie Kiela, hat sie gesagt, wer ist da? Da ist ein Mann von Brüssel da, der ein Paket gebracht hat. Und dann hat sie mich eingeladen, hereinzukommen und hat mir dann noch gedankt, dass ich so nett war, das Paket zu bringen. Und dann habe ich gefragt, sprechen Sie Französisch? Woher kommen Sie denn? Ah, sind Sie aus Brasilien? Ja, sind Sie als Tourist hier oder arbeiten Sie hier? Dann habe ich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache. Also weil in Realität möchte ich einen christlichen Radiosender aufbauen, aber ich kann niemanden finden, der mit mir den Aufbau durchführen möchte. Und ich weiß nicht, ob wir das machen können. Der Pater Werenfried hat mir 6 Monate Zeit eingeräumt, um das aufzubauen. Und die Zeit ist fast abgelaufen. Und ich habe die Frau angesehen, die hat beinahe geweint. Sie sind von Brasilien hergekommen, um einen christlichen Radiosender für die Sowjetunion aufzubauen. Ich versuche das hier in Russland zu machen. Und seit 10 Jahren versuche ich das zu machen. Und keiner denkt, dass es möglich ist. Ich habe das Geld nicht dafür, die Mittel nicht dafür, um das aufzubauen. Aber ich habe das Team, ich habe die Leute. Und ich habe gesagt, ich kann das Geld, die Mittel für sie schaffen. Und wir haben uns dann umarmt.
Sie sehen also, da war die Hand Gottes im Spiel, ganz klar. Und dann haben wir also begonnen mit der Arbeit und Vater Werenfried und Antonia haben das Projekt unterstützt. Und so kam also der Radiosender in Russland zustande, CRTN. Und diese Dame war Idina Alowaiskova, eine der führenden christlichen Persönlichkeiten im Exil. Nunmehr aus Russland.
Weltkirche aktuell, heute mit dem Gesprächsgast José Correa. Er ist Journalist und ehemaliger Leiter des Kirche in Notbüros in Brasilien. Es geht um den Glauben in Russland und die Botschaften von Fatima. Hören Sie heute den ersten Teil einer Aufzeichnung vom Kongress Treffpunkt Weltkirche 2015. Die Fragen stellte Karin Maria Fenbert.
José Correa, man sieht auch an Ihrer Geschichte, man muss sich auf den Herrgott verlassen, aber man muss häufig bis zur letzten Sekunde warten, bis er eingreift.
Yes, totally.
Wie haben Sie denn den Radiosender nach Russland bekommen? Sie konnten sicherlich nicht zu Sowjetzeiten dort einfach einen Radiosender einführen.
No, it was impossible to transmit from there.
Ja, das stimmt natürlich. Wir haben versucht, also die Technik zusammenzustellen hier in Europa. Aber das musste vor allem Kurzwelle sein, also von der Technik her, damit es funktioniert. Und die meisten Kurzwellenfrequenzen gehörten eben den Regierungsorganisationen. Und die wollten dort vor Ort also keine politischen Probleme schaffen. Sie waren also sehr zurückhaltend und haben unser Vorhaben abgelehnt, dort Programme aufzubauen. Und eine unserer letzten Chancen war Radio Monte Carlo aus Monaco, und das ist sehr stark in der Reichweite und hat eine gute Reichweite in Russland, aber auch sie haben abgelehnt. Sie haben mit einem der Vorgesetzten gesprochen und sie haben gesagt, nee, das ist unmöglich. Der Zirkus aus Moskau kommt immer nach Monaco und auch das Bolschoi-Theater kommt zu uns. Wenn wir da jetzt Probleme machen, dann kommen wahrscheinlich diese russischen Künstler nicht mehr zu uns. Deshalb können wir also das nicht akzeptieren, ein christliches Radio bei uns aufzunehmen in unserer Ausstrahlung. Und der Prinz von Monaco, es ist ja im Grunde, ist er wie ein König, war ein großer Fan, in Anführungszeichen, von Papst Johannes Paul. Und wir haben den also darum gebeten, ob er uns helfen könnte. Der Fürst hat uns also sehr stark willkommen geheißen. Er war sehr begeistert. Er hat gesagt, ja, machen Sie weiter, bleiben Sie ja dran. Monsignor Devic hat auch mit ihm gesprochen. Er ist ja jetzt Kardinal. Er hat alles notiert. Und dann hat er gesagt, ich werde für euch beten. Machen Sie weiter, bleiben Sie da dran. Das ist ein sehr wichtiges Projekt. Machen Sie da weiter, machen Sie da weiter.
I left a bit deceived. I said, but I was expecting him to say that I'm going to speak with.
Und ich war ein bisschen traurig. Ich bin da traurig weggegangen. Ich habe gedacht, er würde sagen, also ich spreche mit dem und dem in Monaco. Und dann gab es eine Freundin vom Papst, eine Dame aus Polen, Frau Potawska. Und sie sagte, ihr versteht das überhaupt nicht. Der Papst wird doch niemals öffentlich erklären, dass er da auf Regierungsebene irgendwie einschreitet. Er wird etwas tun, aber ihr werdet niemals erfahren, was er tut. Zwei Wochen war der Verantwortliche, der mich anrief und sagte, José, hör mal, wir haben darüber nachgedacht, über dein Angebot mit dem Radio und wir glauben, dass es möglich wäre. Kannst du mal zu uns kommen, um darüber zu sprechen? Und es war also klar, dass Johannes Paul II. Sich da eingeschaltet hatte, aber wir haben nie erfahren, was genau er getan hat. Aber dann haben wir eben von dort aus angefangen, das Radio zu übertragen. Später dann mit Jelzin, Gorbatschow, die ganzen Geschichten, die sich da vollzogen haben, als die Mauer auch gefallen ist und Religionsfreiheit in Russland Einzug gehalten hat. Kurze Zeit nach der Gesetzgebung bezüglich der Religionsfreiheit bin ich nach Moskau geflogen, um zu sehen, wie es dort aussieht mit den Übertragungsmöglichkeiten. Das war sehr schwierig. Und da gab es einen Jesuitenpater aus Kalifornien. Er kam ursprünglich aus Kanada und er kam auf uns zu und fragte uns, ob Kirche in Not daran interessiert wäre, einen Übertragungsapparat zu kaufen für Kurzwelle von den Amerikanern, den sie in Nicaragua eigentlich einsetzen wollten. Und es gab dort Veränderungen in der Regierung und sie wollten jetzt sozusagen uns den anbieten. Und dann standen die Wahlen an. Die Kommunisten haben die Wahlen verloren, deshalb brauchte man die technische Ausstattung dort nicht mehr. Und das heißt, diese Ausstattung stand da rum in Kalifornien und sie haben es sehr, sehr günstig, zu einem sehr, sehr günstigen Preis angeboten. Dann haben wir also die Ausrüstung gekauft. Also die Geschichte ist relativ kompliziert. Ich mache es also nochmal kurz, weil sonst spreche ich hier für Stunden. Also es gab also einen Freund von uns, der uns unterstützt hat in Russland. Er war der erste Mensch, der gewählt wurde in die Duma, ins sowjetische Parlament und der sehr offen Christ war, Viktor Satyutych. Er war also der erste Mann dort in der Regierung, der offen als Christ lebte. Und er wiederum war befreundet mit jemandem aus einer Elektronikfirma. Und er sagte, ich kann es dorthin schicken und er kann das dort annehmen und es dort zwischenlagern für euch. Das heißt, die ganze Ausrüstung wurde also an diese Unternehmung geschickt und wurde dort aufbewahrt.
Und dann kam irgendwann Gorbatschow und danach Boris Jelzin, und die Älteren unter uns werden sich sicher noch erinnern, es gab dann einen Putschversuch gegen Boris Jelzin. Was passierte dann, Jose Correa?
Yes. The transmitter,
also die technische Ausrüstung lag also bei diesem Unternehmen in Moskau.
And, the KGB,
und der KGB hat die ganzen Fernsehsender und Radiosender übernommen. Im Zusammenhang mit der Revolution gegen Gorbatschow, um die Junta zu installieren, die die Macht übernehmen sollte und die Liberalisierung zu beenden, die ja schon sich dort vollzog. Und Jelzin sagte, wir brauchen unbedingt ein Radio. Gibt es eine Möglichkeit, einen Radiosender zu haben? Wir müssen ganz dringend die Leute erreichen, auf großer Ebene. Viktor, mein Freund, war auch dabei und er sagte, naja, wir wissen, dass es eine Ausrüstung, Radioausrüstung gibt, eine Übertragungsanlage. Wenn ihr die braucht, dann möchte ich die Sicherheit haben, wenn wir gewinnen, dass es dann auch ein Gesetz geben wird, das es erlaubt, dass religiöse Programme in der Sowjetunion übertragen werden. Und er sagte, ja klar, wir wollen ja Freiheit. Ich verspreche Ihnen das. Also um es abzukürzen, Sie haben mit Unterstützung der russischen Air Force haben sie das Ganze dann montiert. Also sie haben die Ausrüstung geholt und haben dann dieses Radio aufgebaut. Und zu einem späteren Zeitpunkt war es so, du weißt ja, wie das läuft in Russland. Die russische Regierung haben das Radio übernommen, haben die Ausrüstung übernommen. Wir haben einen Vertrag aufgesetzt mit einem russischen Unternehmen, dass sie uns die Ausrüstung vermieten. Und dann ist das Ganze sozusagen ein echtes Radiosender geworden. Der erste katholische und orthodoxe Radiosender mit entsprechenden Programmen, mit gemeinsamer Ausstrahlung für den ganzen europäischen Teil von Russland. Und dann hörte Antonia Willemsen vom katholischen Radio in den Philippinen. Sie haben Kurzwelle mit sehr hoher Reichweite. Und dann war es eben möglich, von dort aus nach Kasachstan, nach Kirgisistan und so, also in den asiatischen Teil von Russland zu übertragen. Das heißt, wir haben mit der Botschaft des Evangeliums Gesamtrussland abdecken können.
Soweit also der erste Teil eines Gesprächs mit José Correa, dem ehemaligen Direktor von Kirche in Not Brasilien, über seine persönliche Bekehrung, die Botschaft von Fatima und den Augustputsch von 1991. Nächste Woche hören wir dann mehr zum Thema. Mehr über die Botschaften von Fatima, über Hintergründe und Auswirkungen von Fatima und die geistige Verbindung zur Kirche in Not erfahren Sie in der Broschüre Fatima und Kirche in Not, die Sie für nur 1 Euro beim Hilfswerk bestellen können. Wenn Sie sich einfach telefonisch an das Hilfswerk unter 0049 für Deutschland, 89 für München, 6424888 und die 0. So viel für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen frohen und gesegneten Tag.